Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Nachhaltigkeit, das ist eines der Schlagworte der Stunde. Doch wie ist es mit der Nachhaltigkeit im Profifußball bestellt? Schließlich ist das Flugzeug wohl eines der meistgenutzten Transportmittel, wenn Spieler und Fans zu den Turnieren reisen. Zum Beispiel zur Fußball-WM nach Katar. Der Wüstenstaat tut einiges, um die Weltmeisterschaft im November so klimafreundlich wie möglich zu machen. Zumindest laut eigener Aussage. Aber wie glaubwürdig ist der Umweltschutz, wenn beispielsweise die Fußballstadien wegen der Hitze ständig runtergekühlt werden müssen? Und man muss gar nicht bis Katar schauen. Bis zum Jahr 2050 sind durch extreme Wetterlagen und starke Regenfälle, beispielsweise in Großbritannien, ein Viertel der 92 Profi-Fußballstadien von Überschwemmung bedroht, so ein Experte. Stadien unter Wasser, der zögerliche Klimaschutz im Profifußball, ein Nachspielfeature von Ronny Blaschke.
Der Geschäftsbezirk der katarischen Hauptstadt Doha trägt den Namen West Bay. Das Sonnenlicht spiegelt sich in den Glasfassaden der Wolkenkratzer. Hier hat auch das Organisationskomitee der Fußball-WM 2022 sein Hauptquartier.
This is the story of a trophy for the world.
In einer der oberen Etagen haben die WM-Organisatoren einen Vorführraum eingerichtet. Infotafeln vermitteln die katarische Fußballgeschichte. In einer Vitrine sind die Bewerbungsunterlagen für das Turnier ausgestellt. Daneben stehen Modelle der Stadien.
Das ist so besonders. Es ist das erste komplett demontierbare Stadion. Die erste Bauphase hat mich an mein Lieblingsspielzeug aus der Kindheit erinnert, Lego. Auch unser Stadion wurde mit vielen Einzelbausteinen zusammengesetzt.
Boudour Elmer ist im Organisationskomitee für Nachhaltigkeit verantwortlich. Im Vorführraum steht sie neben dem Stadion 974, benannt nach der internationalen Telefonvorwahl Katars und benannt nach der Zahl der Schiffscontainer, die zum Baumaterial des Stadions gehören.
Es ist das nachhaltigste Stadion von allen. Mit weniger Kosten, mit weniger Aufwand und Baumaterial. Ein bisschen wie ein Zirkuszelt, bloß komplizierter. Wir bauen es auf und können es an einem anderen Ort wieder aufbauen. Hier in Katar oder in einem anderen Land.
Das Stadion 974 ist eines der 8 Stadien, in denen die 64 WM-Spiele ausgetragen werden sollen. Das Vorzeigemodell. Damit möchten Offizielle wie Boudour Elmer belegen, dass es sich um die nachhaltigste WM der Geschichte handelt.
Es wird die erste klimaneutrale WM überhaupt. Unsere Stadien sind energieeffizient, die Transportwege für Fans sind gering. Für die Beleuchtung nutzen wir LED. Wir bemühen uns um einen geringen Wasserverbrauch. Einige Stadionbereiche sollen später umgewandelt werden. Es sollen Cafés, Büros und eine Klinik entstehen.
Bislang hat sich wohl kein WM-Gastgeber so viele Gedanken um Nachhaltigkeit gemacht wie Katar. Aber kann ein Sportereignis einen Wandel anstoßen? Katarische Staatsbürger brauchen für Strom und Wasser fast nichts bezahlen. Ihr Ausstoß klimaschädlicher Emissionen ist einer der höchsten weltweit. Einkaufszentren werden ebenso heruntergekühlt wie so manches Stadion. Viele Katarer fahren große Autos und meiden die neue Metro.
Examples of the work we are doing include organizing a fully carbon neutral World Cup.
Katarische Führungskräfte wie Boudour Elmer pflegen das Narrativ der ersten klimaneutralen WM. Um diese Neutralität überhaupt zu erreichen, beteiligt sich Katar an Kompensationen. Die Gastgeber wollen zum Beispiel tausende Bäume pflanzen. Das sei moderner Ablasshandel, kritisieren Experten wie Tobias Zumbrägel. Der Islam- und Politikwissenschaftler beschäftigt sich mit der Klimapolitik der Golfstaaten. Katar habe bislang kaum auf erneuerbare Energien gesetzt.
Nur im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft wurde eben jetzt eine große Solarstromanlage gebaut, die ungefähr, glaube ich, 800 Megawatt umfassen soll und die CO2-Emission natürlich senken soll, aber hier vor allen Dingen auch als Prestigeprojekt im Zusammenhang dieser Fußballweltmeisterschaft betrachtet werden muss. Denn dieser Strom, der hier produziert wird, der wird vor allen Dingen genutzt dafür, die Stadien eben runterzukühlen durch ihre Klimaanlagen.
Prestigeprojekt, ein Begriff, der immer wieder fällt. Katar muss langfristig seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und will neue Wirtschaftszweige etablieren. Das Emirat wirbt um Investitionen, Fachkräfte, Touristen. Bereits lange vor der Fußball-WM sollten Großereignisse diese Strategie bekannter machen.
An international conference aimed at combating climate change has kicked off in Doha, Qatar.
Ende 2012 fand die UN-Klimakonferenz in Doha statt. Umweltschützer kritisierten die katarische Regierung für ihren verschwenderischen Stil, für Luxusbauten, künstliche Inseln, klimatisierte Eisflächen in Einkaufszentren. Als Forscher im Nahostnetzwerk CARPO beschäftigt sich Tobias Zumbregel mit dem Kontext.
Erstmal ist es eigentlich ein kompletter Bauboom, der hier gegründet worden ist. Nachhaltigkeit ist eher so eine Komponente, die dann noch dazu gesetzt wurde, weil es eben mittlerweile en vogue ist, nachhaltig zu sein. Die ganze Infrastruktur ist eher darauf angelegt, Auto zu fahren. Da ist erstmal auch schon strukturell die falschen Anreize gesetzt, die man nicht von jetzt auf gleich ändern kann.
Katar hat strengere Umweltregularien erlassen, doch diese werden oft von lokalen Baufirmen unterlaufen. Bei fortschreitender Erderwärmung könnte die arabische Halbinsel Ende des 21. Jahrhunderts unbewohnbar sein. Dennoch klärt die katarische Regierung wenig über die Klimakrise auf, im Gegenteil. In einem Dorf nahe Doha hatten sich Einwohner über offenbar verschmutztes Grundwasser beschwert. Größere Proteste seien daraus nicht entstanden, sagt Tobias Zumbregel.
Und die Regierung hat sofort versucht, dort präventiv entgegenzugehen, hat eine Kommission eingerichtet von einer Institution, die eben auch sehr nah an der Regierung sitzt, hat dann eben ihre eigene Studie durchgeführt, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es hier keine Verunreinigungen gibt. Die Verantwortung im Prinzip wird eigentlich aus der Bevölkerung herausgezogen, weil man eben Angst davor hat, dass ein höheres Klimabewusstsein, ein Umweltbewusstsein auch immer wieder eine Quelle sein könnte, womit die politische Legitimität des Herrschaftshauses gefährdet werden könnte.
Ursprünglich hätte die WM in Katar in diesem Sommer stattfinden sollen. Aber Temperaturen von mitunter 45 Grad hätten die Gesundheit der Spieler und Zuschauer gefährdet. Also wurde das Turnier in den Spätherbst verlegt. Es sind Maßnahmen, an die sich die Sportindustrie gewöhnen muss, sagt David Goldblatt. Der britische Autor hat 2020 einen Report über die Rolle des Sports in der Klimakrise veröffentlicht.
I think the rising temperatures are also going to have a huge impact.
Die steigenden Temperaturen werden große Auswirkungen auf alle Sportarten haben, die draußen stattfinden. 2014 war es bei den Australian Open im Tennis so heiß, dass 1000 Menschen medizinisch behandelt werden mussten. Bei den Olympischen Spielen in Tokio mussten einige Wettkämpfe wegen der Hitze nachts stattfinden. Ich wäre auch sehr überrascht, wenn es in 30 Jahren noch eine ernstzunehmende Wintersportindustrie geben würde. In den vergangenen 2 Jahren war jeder wichtige Biathlon-Wettbewerb auf Kunstschnee angewiesen.
Months of devastating wildfires sweeping across eastern Australia may cause matches at the Australian Open to be suspended.
Die Erderwärmung führt auch zu mehr Dürreperioden und Wirbelstürmen. In Australien hüllten Waldbrände das Cricketstadion in Sydney in Rauch. 2019 bei der Rugby-WM in Japan erzwang ein Taifun die Absage von 3 Spielen. Mit dem steigenden Meeresspiegel werden Surfstrände und Golfplätze in Küstennähe bedroht sein. Das gelte auch für den Fußball, sagt David Goldblatt.
Es wird mehr extreme Wetterereignisse geben. Dazu gehören starke Regenfälle. Nach meinen Recherchen wird bis zum Jahr 2050 ein Viertel der 92 Profi-Fußballstadien in England von Überschwemmungen bedroht sein oder sogar unter Wasser stehen. Das Stadion von Werder Bremen, das direkt an der Weser liegt, wird Schwierigkeiten bekommen.
David Goldblatt schätzt, dass die Sportindustrie jährlich zwischen 500 und 700 Milliarden Euro umsetzt. Da sind Sportartikelhersteller und Wettspielanbieter nicht eingerechnet.
One airline goes further to make it feel exceptional. Qatar Airways, going places together.
Die Kommerzialisierung des Sports wäre ohne globale Sponsoren undenkbar. Sponsoren, die das Klima belasten. Ölkonzerne wie Gazprom, Chemieriesen wie Bayer, Fluglinien wie Qatar Airways, Autobauer wie Volkswagen. David Goldblatt ist sich bewusst, dass die Fußballclubs so bald nicht auf ihre Geldgeber verzichten werden.
You know, Tottenham, Bayern
Tottenham Hotspur oder der FC Bayern haben das Geld für einen Wandel. Sie können Plastik aus ihren Stadien verbannen und sich Elektroautos leisten. Im Idealfall prüfen sie die Lieferketten ihrer Sponsoren. Aber selbst das würde nicht reichen. Schauen wir nach Afrika, wo man in manchen Ländern wegen der Hitze zunehmend nachts spielen muss. Dort fehlt Geld für LED-Beleuchtung und Solaranlagen. Der Fußball muss den globalen Süden stärker einbinden und unterstützen.
Deutschland im Sommer 2006. Eine Fußball-WM, die das Bild eines Landes verändert.
Auch im Industriestandort Deutschland läuft die Entwicklung schleppend. Rund um die WM 2006 legte der DFB ein Umweltprogramm auf, Green Goal. Um Plastikmüll zu vermeiden, wurden Mehrwegbecher ausgeschenkt. Nach der WM kehrten viele Bundesliga-Clubs zu Einwegbechern zurück. Die Umweltverbände erhöhten ihren Druck. Mittlerweile nutzen in der ersten Liga 17 von 18 Vereinen Mehrwegbecher. Nur Schalke 04 schert noch aus. Auch das Kombi-Ticket für Stadion und Nahverkehr gehört zum Standard, sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.
Wir würden uns das im Übrigen auch für die Deutsche Bahn wünschen, dass es da eine Kombinationsmöglichkeit für die Anreise von Fans mit dem Zug gibt. Aber man muss natürlich auch in der Stadt den Leuten ermöglichen, durch ausgebaute Fahrradwege, durch E-Bikes, wenn man mit dem Auto aus dem Umland kommt, im Außenbereich parken, ansonsten mit ÖPNV anreisen, Park-and-Ride-System oder auch E-Scooter. Also es gibt verschiedene Dinge, das nimmt den Verkehr von der Straße und da wird aber immer noch zu wenig gemacht.
Bereits 2006 erfasste das Öko-Institut für den DFB die Emissionen rund um die WM. 16 Jahre später kennen in der ersten und zweiten Bundesliga laut ARD-Recherchen noch immer 2/3 der Clubs ihren CO2-Fußabdruck nicht. Die Deutsche Fußballliga verlangt, dass sie diese Werte bis März 2023 nachliefern. Bis dahin müssen sie auch mindestens eine Person für Nachhaltigkeit beschäftigen. Lange hatten das Mitarbeitende aus der Pressestelle oder dem Marketing miterledigt, sagt Thomas Fischer.
Die Erwartung, nicht unnötig viele Ressourcen zu verbrauchen, keinen Müll zu erzeugen, der im öffentlichen Raum landet, das sind alles Erwartungen, die erfüllen heute schon fast alle Unternehmen in Deutschland. Und warum sollte diese Erwartungshaltung nicht auch an Fußballvereine herangetragen werden? Wenn jemand gegen finanzielle Auflagen verstößt, dann heißt es, die Lizenz wird entzogen. Und das erwarten wir natürlich auch im Umweltbereich und im sozialen Bereich.
Laut der ARD haben nur 4 Profiklubs Zielangaben für die Senkung von CO2 festgelegt. Werder Bremen, der VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim und der FC St. Pauli wollen ihren Emissionsausstoß bis 2030 um mindestens die Hälfte reduzieren. Bis 2040 wollen sie die Klimaneutralität erreichen. Klimaneutralität, ein Begriff, der auch im Profifußball häufig genutzt werde, sagt der Diplom-Umweltwissenschaftler Thomas Fischer.
Das Problem ist aber genau das, dass viele sagen, okay, ich tue eigentlich nicht das Richtige, aber ich kompensiere das schon irgendwie, indem auch irgendwo anders Bäume gepflanzt werden. Das ist aber nicht der richtige Weg. Kompensation ja, aber nur da, wo Klimagasemissionen unvermeidbar sind. Was keinen Sinn macht, ist mit den Spielern von Wolfsburg nach Frankfurt zu fliegen und das Ganze zu kompensieren. Das ist deshalb unredlich, weil sie auch Bahn fahren könnten. Und man kauft sich quasi frei von seiner Klimaschuld.
Noch gibt es Widersprüche. Auch klimabewusste Clubs schalten für die Fernsehübertragung tagsüber das Stadionlicht ein. Sie lassen ihren Rasen bestrahlen, damit dieser auch im Winter wächst. Und Sponsoren bleiben in der Debatte oft außen vor. Das gilt auch für einen anderen Bereich.
Ein Billig-T-Shirt aus Baumwolle. Für 4,99 Euro hier in Deutschland gekauft. Aber angefangen hat sein Weg ganz woanders.
Im Jahr vor der Pandemie wurden mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Die Textilindustrie verursacht 10% der CO2-Emissionen. Mehr als die internationale Luft- und Schifffahrt zusammen. Jedes Jahr werden für Kleidung Millionen Bäume abgeholzt, sagt Nachhaltigkeitsexpertin Lara Schröder.
Wir haben wirklich schon direkt am Anfang beim Anbau der Baumwolle, da gibt es einen enormen Wasserbedarf für die Baumwollpflanze. Und das geht dann weiter, dass auch zum Bleichen oft Chemikalien verwendet werden. Und je nachdem, wie gut oder schlecht das Abwassermanagement in den einzelnen Textilfabriken ist, diese Chemikalien, wenn die ins Grundwasser gelangen, dann haben die natürlich auch extreme Auswirkungen auf den Menschen und die Menschen, die da wirklich dann in der Nähe dieses Flusses leben.
Für die Aufklärungsinitiative Cum Ratione beschäftigt sich Lara Schröder mit Sportartikelherstellern. Adidas beispielsweise hat weltweit 62.000 Mitarbeitende und erreichte mehrfach einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Euro. Das Unternehmen aus Herzogenaurach setzt auf rund 520 Zulieferbetriebe in 50 Ländern.
Listen up, world. I'm not just any footballer.
Adidas produziert pro Jahr fast eine halbe Milliarde Kleidungsstücke. In den Monaten vor der Fußball-Weltmeisterschaft noch mal deutlich mehr. Dutzende Millionen Euro fließen in Werbespots, Online-Kampagnen und an prominente Werbefiguren wie Lionel Messi. Lara Schröder sagt, dass mehr als die Hälfte der Kleidungsstücke innerhalb eines Jahres auf dem Müll landen.
Oftmals stehen eben in den Verhaltenskodizen der Sportartikelhersteller, dass gesetzliche Mindestlöhne gezahlt werden. Das klingt natürlich erstmal ganz schön, aber die gesetzlichen Mindestlöhne sind nahezu in allen Ländern dieser Welt sehr weit weg von einem existenzsichernden Grundlohn. Und beim Trikot der Weltmeisterschaft 2018 war es beispielsweise so, dass sowohl bei Nike als auch bei Adidas Lohnkosten von etwa 1% angefallen sind. Wenn man natürlich dann jetzt davon ausgeht, ein Trikot wird mit mindestens 90 Euro Verkaufswert angesetzt, dann ist 1% davon extrem wenig.
Laut der Unternehmensberatung Deloitte sind gut 60% der europäischen Kundschaft bereit, für fair gehandelte Kleidungsstücke mehr Geld auszugeben. Die Hersteller geben dem öffentlichen Druck nach. Adidas verkauft bereits seit 2015 Schuhe, die aus recyceltem Plastikmüll hergestellt werden. Bis 2025 sollen 90% der Produkte nachhaltig sein. Aber reicht das? In Deutschland will sich der FC St. Pauli mit einer eigenen Kollektion von Zulieferern unabhängig machen. Es werden wohl noch Jahre vergehen, bis auch Spitzenclubs diesem Modell folgen. Lara Schröder.
Erstmal kann ich ja auch einfach in den Shop meines Lieblingsvereins gehen und nachfragen, habt ihr das denn auch in fair? Weil es ist natürlich auch in unserer Konsumgesellschaft so, die Nachfrage regelt auch das Angebot. Das heißt, es muss auch sehr viel von Fanseite kommen. Gleichzeitig gibt es aber auch wirklich total viele kreative Lösungen, wie Quizze, die man in Schulen durchführen kann, um das Thema auf spielerische Art und Weise unter die Schülerinnen und Schüler zu bringen. Es gibt Regionalgruppen der Kampagne für saubere Kleidung beispielsweise, die ganz viele verschiedene Aktionen starten und auch oftmals den Sport im Fokus haben.
Rund 70% der Emissionen im Profifußball gehen auf die Reisebewegung der Zuschauer zurück. Auch deshalb vernetzen sich immer mehr Fußballfans in Klimaschutzbündnissen. Football for Future, Sports for Future, Football for Climate und.
We said one goal, one journey, 25 countries, one passion.
Im Juli dieses Jahres, während der Fußball-EM der Frauen, reisen Mitglieder von Spirit of Football durch England. Die NGO aus Erfurt nutzt den Fußball für gesellschaftspolitische Anliegen, für Inklusion, Integration, Geschlechtergerechtigkeit. Eine Station der Reise ist Liverpool. In einer Stadionloge des FC Everton veranstalten Spirit of Football einen Workshop mit Jugendlichen. Jenny Ammann, die das Potenzial des Fußballs für den Klimaschutz erforscht, teilt kleine Karten aus. Darauf sind konkrete Ideen abgebildet. Man merkt einigen Jugendlichen an, dass sie sich erst wenige Gedanken zum Thema gemacht haben. Jenny Ammann hakt behutsam nach. Sie weiß, wie wichtig verständliche Beispiele sind. Und nennt im Interview ihren Lieblingsverein Werder Bremen.
Aber wenn die Hälfte der Leute, die ins Weserstadion passen, und das sind ungefähr 21.000, den Konsum von Milchprodukten um die Hälfte reduzieren würden, dann könnte das über 8 Millionen Kilogramm CO2 pro Jahr einsparen. Und das sind in etwa 1.700 Autos. Oder wenn wir uns auch anschauen, wie viele Vollzeitbeschäftigte der Fußball in Deutschland hat, das ist laut McKinsey 127.000 Menschen. Und wenn jetzt all die Menschen Recycling-Toilettenpapier nutzen würden, also sowohl privat als auch auf Arbeit, dann wären das auch über 1 Million Kilogramm CO2, die man pro Jahr einsparen könnte.
Jenny Ammann greift den Ansatz von Pledgeball auf. Die britische NGO hat einen Katalog von 65 Maßnahmen erstellt, mit denen Fans Veränderungen anstoßen können. Eine kürzere Duschzeit, weniger Fleisch, der Wechsel zu einer grünen Bank. Das Besondere im Fußball soll die Motivation der Fans steigern, ihre Identifikation mit der eigenen Gruppe. Pledgeball orientiert sich am Spielkalender und greift den Wettbewerbsgedanken auf, erläutert Jenny Ammann.
Die CO2-Emissionen, die dabei individuell gespart werden, werden zusammengerechnet und dann wird das in Form einer Ligatabelle wiedergegeben, sodass dieses Commitment, diese kollektive Einsparung dann auch mal visuell deutlich wird. Und je nachdem, welche Fans eben mehr eingespart haben durch ihre Verhaltensänderungen, der Verein siegt dann an diesem virtuellen Spieltag sozusagen, ist die Idee. Und ganz schön wäre es natürlich, wenn das dann auch an eine komplette Liga gekoppelt ist.
Doch ein Umdenken auf der Profiebene, also an der Spitze der Fußballpyramide, allein wird nicht reichen. Von den 24.000 Vereinen in Deutschland sind mehr als 99% im Breitensport verankert. Im Ehrenamt bleibt für Klimaschutz wenig Zeit und Geld. Dass es anders geht, beweist der FC Internationale. Ein Verein in Berlin-Schöneberg mit mehr als 1.000 Mitgliedern und 40 Nationalitäten. Der FC Internationale hat Fragen der Nachhaltigkeit Schritt für Schritt integriert. Ein Beispiel ist in der Vereinsgastronomie das neue Angebot von vegetarischen und veganen Speisen. Diese Erweiterung stieß zunächst auf Widerstände, berichtet Anton Kliszewski, der im Verein die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion koordiniert.
Das erste Mal, dass vegane Schnitzel auf dem Grill gab, gab es natürlich die Kommentare vor allem von den älteren Herrschaften, das muss ich so klar sagen. Wir konnten da aber relativ gut gegen argumentieren, denn wir haben im Vorfeld eine Mitgliederumfrage durchgeführt, wo wir das Essensangebot besprochen haben und haben 140 Einreichungen bekommen von den Mitgliedern. Und die haben sich mehrheitlich für vegetarische und vegane Alternativen erstmal ausgesprochen. Und manchmal ist es, glaube ich, so eine laute Minderheit, die sehr, sehr viel fordert, und die schweigende Mehrheit, die aber eigentlich dafür ist, die müssen wir noch ein bisschen besser mobilisieren. Aber die sind auf jeden Fall auf unserer Seite.
Für das Thema Nachhaltigkeit besetzt Anton Kliszewski eine halbe Stelle beim FC Internationale. Zudem diskutiert eine Arbeitsgruppe von 15 Mitgliedern neue Ideen. Mittelfristig möchte der FC intern seinem Fanshop nur noch fair gehandelte Artikel anbieten. Schon jetzt setzt er auf fair produzierte Bälle. Anton Kliszewski wünscht sich aber auch, dass Kommunen und Sportverbände mehr Unterstützung und Anreize für kleinere Vereine schaffen.
Wenn wir in Berlin sitzen, gibt es ein positives Beispiel, was man nennen kann, vom Landessportbund Berlin. Der hat eine Förderung von fair gehandelten und ökologisch hergestellten Sportartikeln auf den Weg gebracht. Das sind bis zu 50%, die man sich als Amateurverein dort, wenn man sich das für das nachhaltigere Angebot entscheidet, zurückbekommen könnte, was ein enormer Wert ist und vielleicht dieses Argument, Nachhaltigkeit ist teuer, im ersten Schritt direkt entkräften kann. Ich würde mich freuen, wenn da andere Landessportbünde oder andere Kommunen da auch noch mehr Unterstützungsbedarf geben würden, auch wenn es dann Richtung Schreiben des Förderantrags ist, denn wir müssen bedenken, dass es immer noch eine ehrenamtliche Struktur ist, in denen die meisten Vereine arbeiten.
Did you know that there's a 75% chance of a penalty going in, whilst there's only a 50% chance of keeping climate change beneath 2 degrees?
Von Jahr zu Jahr erhält der Klimaschutz im Profifußball eine größere Aufmerksamkeit. Im vergangenen Herbst in Glasgow wurden dem Thema erstmals Veranstaltungen auf einer UN-Klimakonferenz gewidmet. Die nächste Klimakonferenz im November in Ägypten will daran anknüpfen. Der Zufall, dass die WM in Katar wenige Tage später beginnt, könnte für das Thema ein großer Vorteil sein.